ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain. Heute wieder mit mir, Natascha und Hans.
Moin.
Bei der letzten Folge konnten wir leider nicht alle Hörerfragen beantworten, deswegen haben wir uns entschlossen, noch eine neue Folge aufzunehmen und damit wir alle Fragen beantworten können. Genau. Unsere erste Frage in dieser Folge ist: Was sind die größten Herausforderungen bei der Einführung eines ESMS nach ISO 27001?
Ja, das ist in jedem Unternehmen unterschiedlich. Also jedes Unternehmen hat andere Herausforderungen. Bei uns war es eine ganze Fülle an Verträgen, die wir noch nicht gut organisiert hatten. Also wir hatten noch kein Vertragsmanagement und haben quasi neben dem ISMS oder neben der ISMS-Einführung haben wir gleich auch noch ein Vertragsmanagement eingeführt, um so ein bisschen Kontrolle darüber zu kriegen, was alles an Verträgen geschlossen wurden und welche besonderen Anforderungen, die sich jetzt insbesondere mit der Informationssicherheit beschäftigen, da so an uns gestellt wurden. In anderen Unternehmen ist es häufig die Zeit neben dem Tagesgeschäft. Also da muss ein ISMS eingeführt werden, weil es irgendein Kunde möchte und irgendwer macht das neben seinem Tagesgeschäft mit. Und dann ist halt die Zeit oft ein Problem, dass die Leute neben ihrem Tagesgeschäft zu wenig Zeit haben, so ein ISMS aufzubauen. Das glaube ich, gerade für den ISB ist das schon echt eher Richtung Vollzeitaufgabe. Gerade die erste Zeit im Projekt.
Bei der Einführung, ne?
Ja, genau. Oder auch in einem Unternehmen, wo jetzt zum Beispiel in der IT nichts dokumentiert ist. Und dann fängt man halt da erstmal an, die Prozesse zu verstehen und aufzuschreiben, um da die Normanforderungen zu erfüllen.
Oder wo da wohl keine Ausstattung vorhanden ist oder ein Serverraum vielleicht mitten im Raum steht und nicht überwacht
quasi
wird.
Beim IT-Leiter unter dem Schreibtisch oder sowas. Ne? Genau.
Solche Herausforderungen.
Oder manchmal habe ich auch bauliche Maßnahmen, die noch zu machen sind. Deswegen macht es auch Sinn, am Anfang sich mal erstmal so einen Gesamtüberblick über die Anforderungen des Standards, den man da einführen möchte, zu verschaffen. Und dann nochmal zu überlegen, gibt es jetzt vielleicht Sachen, die ich vielleicht besser früh anfange? Also wenn ich jetzt T-Sax mit dem höchsten Level einführe, wenn ich jetzt so an Alarmanlage oder sowas denke, wenn ich sowas noch nicht habe, dann aber brauche, macht es vielleicht Sinn, da schon mal Angebote einzuholen, damit ich nicht ganz am Ende, wenn ich vielleicht diesen Punkt erst am Ende machen würde, dann nochmal eine Wartezeit habe, bis ich einen Anbieter ausgewählt habe für eine Einbruchmeldeanlage und sowas. Ne?
Und wenn es vom Kunden dann erzwungen wird, so ein ISMS, dann muss man ja auch erstmal alle überzeugen, dass überhaupt das Projekt.
Ja, zum Beispiel die Geschäftsleitung. Ja. Meist kommt das ja von der Geschäftsleitung. Wichtig ist aber auch, dass die Geschäftsleitung dahinter steht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das eine große Herausforderung. Also ein ISMS gegen den Willen der Geschäftsleitung einzuführen, ist eigentlich fast nicht möglich. Also
muss ja auch von denen schließlich bezahlt werden. Ne? Das ist ja.
Es muss bezahlt werden, klar. Es kann natürlich sein, dass die Geschäftsleitung sagt, okay, der Kunde verlangt es, ich weiß es, aber ich will es trotzdem nicht. Aber ja, es muss irgendwie gemacht werden, wenn man dann trotzdem immer wieder einen Dämpfer kriegt, weil die nicht mitmachen oder das nicht unterstützen, dann ist es wirklich schwierig. Dann ist das eine echte Herausforderung. Ja.
Ja. Passende nächste Frage dazu. Wie bekomme ich denn die Geschäftsleitung und die Mitarbeiter wirklich mit ins Boot?
Ja, bei der Geschäftsleitung ist ja meistens so, also meistens, ich würde mal sagen, in 99% der Fälle, wo wir jetzt um Hilfe gebeten wurden bei der Einführung von so einem ISMS, kam das eigentlich von der Geschäftsleitung oder kam es von der Wunsch eines ISMS kam eher von Kundenseite. Mhm. Damit sollte es der Geschäftsleitung eigentlich klar sein, dass wenn da der wichtige Kunde dran hängt, also ich bin Automobilzulieferer und ich arbeite genau für einen Hersteller und der verlangt jetzt von mir T-Sax oder ISO 27001.
Das ist keine Option, ne?
Dann ist es eh keine Option, ne? Und dann ist es auch der Geschäftsleitung klar. Natürlich kann es sein, dass sie trotzdem keinen Spaß daran haben, hilft aber nichts. Wenn das Unternehmen weiter existieren soll, muss man es machen, ne? Weil die Automobilhersteller da auch gnadenlos sind. Die sagen halt,
ja.
Wenn du für mich weiterarbeiten möchtest, dann siehst du, dass du so ein Ding hast und das innerhalb der nächsten 6 oder 12 Monate. Ne?
Die können es ja auch nicht alle Lieferanten überprüfen. Ne? Die brauchen irgendwie einen Standard,
ja,
den man halt liefert.
Genau, richtig. Ja, was auch immer gut funktioniert, ist Geschichten erzählen. Also wenn irgendwelche Sicherheitsvorfälle passiert sind im eigenen Unternehmen und man das mitbekommen hat, dass man vielleicht mal erzählt, was da gewesen ist und was hätte passieren können, wo man vielleicht Glück gehabt hat. Manche Unternehmen haben ja auch eine Historie, dass sie schon mal gehackt wurden und das gesamte Netzwerk verschlüsselt wurde oder so. Da ist es dann relativ einfach. Da sollte es dann auch dem Letzten klar geworden sein, dass es Sinn macht, was wir da tun. Also den Leuten das Risiko bewusst machen und den Nutzen darstellen. Also zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich an Ausschreibungen teilnehme, wo solche Zertifizierungen eine Grundvoraussetzung sind.
Ja, welche Rollen gibt es im ISMS? Welche sind zwingend notwendig? Und welche kann ich auch einfach in einer Personalunion umsetzen?
Ja, wichtigste Rolle im ISMS ist eigentlich der ISB oder CISO. Also die gibt es unterschiedlichste Namen. Also ISB wäre der Informationssicherheitsbeauftragte, CISO der Chief Information Security Officer. Das ist im Grunde das Gleiche. Die einen nennen so, die anderen nennen so und die nächsten haben sich noch eine andere Bezeichnung dafür ausgedacht. Das ist eigentlich völlig egal. Welche Rollen ich ansonsten habe, hängt ein bisschen davon ab, ob ich die komplette Norm einführe oder ob ich bestimmte Sachen ausgeschlossen habe. Ich kann ja, die ISO 27001, die hat da 96 Maßnahmen im Anhang. Da kann man welche von ausschließen. Das ist immer so eine Sache mit dem Ausschluss.
Wird immer davon abgeraten, ne?
Es wird eigentlich davon abgeraten, ja. Also es kann natürlich sein, dass es jetzt wirklich mal eine Begründung gibt, die Sinn macht. Also wenn ich so gar nichts mit Programmierung oder Entwicklung zu tun habe,
dann schließt man es aus.
Dann kann ich es ausschließen. Ich muss es halt begründen. Also ich muss sowohl den Einschluss wie auch den Ausschluss begründen bei den 96 Maßnahmen der 27001. Jetzt mal ausgehend davon, dass ich keine Ausschlüsse habe, brauche ich irgendwie Verantwortliche zum Beispiel für das Thema Personal, also Informationssicherheit in Personalprozessen, für die IT, für Compliance, für den Bereich Entwicklung, also Programmierer oder Entwicklungsleiter oder sowas, für den Bereich Beschaffung, Einkauf. Also wie gehe ich mit Lieferanten um, Lieferantenmanagement. Projekte ist noch so ein Thema. Informationssicherheit in Projekten, also vielleicht irgendwie Projektleiter oder so, da sollte ich mir auf jeden Fall aus den verschiedenen Bereichen irgendwie Fachleute holen, die die bestehenden Prozesse kennen, damit wir dann das Thema oder die Maßnahmen, die in den Bereichen gefordert werden, in die Prozesse des Unternehmens integrieren können. Ja, ich denke, dass wir die einigermaßen vollständig haben sollten. Dem einen oder anderen Unternehmen ist es vielleicht noch ein bisschen feingranularer, aber das sollten so die groben Bereiche sein. Personal, IT, Compliance, Entwicklung, Beschaffung, Projekte. Ja, ich denke, das sollte vollständig sein.
Eine Frage zu den Richtlinien. Wie oft sollten solche Richtlinien und eine Risikoanalyse überarbeitet werden? Geht man da jeden Tag bei, einmal monatlich?
Ja, morgens und abends. Ja, das kann man je Dokument entscheiden. Also ich muss halt sehen, dass es aktuell bleibt und kontinuierlich verbessert wird. Ich würde das nicht global entscheiden. Also ich sehe das in Audits immer mal wieder, dass die Unternehmen sagen, alle 3 Monate werden alle Richtlinien durchgeguckt. Kann ich machen, ist nicht falsch. Es gibt aber Sachen. In der ersten Folge der Fragen hatten wir über den Kommunikationsplan gesprochen, der bei uns jetzt irgendwie seit vor 8 Jahren vielleicht 2 oder 3 Mal nochmal aktualisiert wurde. Es reicht bei bestimmten Dokumenten, die weniger Änderungen unterworfen sind, das seltener zu machen. Kann ich auch sagen, da reicht es vielleicht alle 3 Jahre mal reinzugucken.
Kann man also pro Dokument festlegen dann?
Kann man pro Dokument festlegen, ne? Genau. Was bei uns viel häufiger passiert, sind Personaldokumente, die werden sehr häufig geändert. Also so Checklisten, die wir haben für Onboarding, Offboarding, also wenn ein Mitarbeiter kommt oder jemand geht, da kommt immer irgendwas dazu. Also das ist immer wieder, dass wir neue Tools haben, wo der Mitarbeiter eingerichtet werden muss. Dann kommt das halt als zusätzlichen Punkt in die Onboarding-Liste oder was weiß ich, Anforderungen aus dem Datenschutz oder sonst was, wenn jemand geht, dass wir halt sicherstellen, dass wir dem Datenschutz gerecht werden. Also solche Sachen, die machen wir dann öfter. Deswegen ist halt Personaldokumente, gucken wir uns, glaube ich, weiß ich gar nicht, alle 6 oder 12 Monate an, andere Dokumente nur alle 3 Jahre.
Und halt anlassbezogen, ne? Wenn sich etwas
verändert. Anlassbezogen sowieso, genau, das kann auch passieren. Also wenn ich jetzt Sicherheitsvorfall hatte oder irgendeinen interessanten Zeitungsartikel entdeckt habe, dann kann ich sowas natürlich auch anlassbezogen machen, ne? Richtig. Ich würde es halt nicht so oft machen wie möglich, so oft wie nötig.
Wie nötig.
Weil halt oft die Akzeptanz des ISMS dann auch irgendwann leidet, wenn man zu oft solche Sachen ändern muss. Und ich glaube, in den ersten Jahren macht man es häufiger, weil wenn ich jetzt die Erstzertifizierung hinter mir habe, dann habe ich mir jetzt Prozesse in bestem Wissen und Gewissen ausgedacht. Dann hat ein Jahr lang die Fachabteilung mit den Prozessen gearbeitet und das ISMS-Team. Und dann stellt man halt erstmal fest, was für ein Quatsch man sich an manchen Stellen ausgedacht hat. Und dann muss man halt, also am Anfang würde ich zeitnah irgendwie relativ häufig die Sachen nochmal durchgucken und dann bei Bedarf anpassen. Bei einem etablierten ISMS, das dann viele Jahre dann schon überwacht worden ist und rezertifiziert worden ist, sollte es dann eigentlich nicht mehr so häufig sein. Müsste das irgendwie so nach und nach weniger werden.
Noch eine Frage zur Dokumentation. Und zwar, wie dokumentiere ich mein ISMS effizient, ohne mich in Excel-Listen zu verlieren?
Also Excel ist ja nicht erstmal, also das sollte man nicht verteufeln, es ist ja nicht erstmal falsch. Und gerade jetzt, wenn ich ein neues ISMS baue, ist Excel vielleicht manchmal auch das Mittel der Wahl, weil ich erstmal lernen muss, wie könnte ich es mir dann aufbauen, um mir dann vielleicht selber nachher ein eigenes Tool zu bauen oder mich für ein ISMS-Tool zu entscheiden. Also deswegen, ich würde das jetzt nicht verteufeln. Also als Startpunkt hatten wir in der letzten Folge, glaube ich, auch schon mal bei einer Frage gesagt, ist Word und Excel erstmal völlig okay. Wenn ich andere Tools schon im Haus habe, also Confluence zum Beispiel ist was wir sehr häufig sehen bei unseren Kunden, dann ist das auch gut. Also wenn die Leute da fit sind und das gesamte Unternehmen in dem Tool eh schon dokumentiert ist, dann macht das auch total Sinn, dann das ISMS da auch zu dokumentieren. Für ein Tool würde ich mich erst entscheiden, wenn man vielleicht die ersten 2, 3 Zyklen von dem ISMS schon mal durch hat, also Zertifizierung, Überwachung 1, Überwachung 2, dann könnte man mal irgendwann anfangen. Bei uns war es ja so, wir hatten eine relativ aufwendige Risikoanalyse gebaut in Excel und weil halt viele Leute gleichzeitig damit arbeiten, war es dann irgendwann auch schwierig, das in Excel noch zu machen. Das ist zwar möglich in Teams, gleichzeitig mit mehreren Leuten in einem Excel zu arbeiten, aber so richtig dolle ist das auch nicht, ne? Und dann ist es, irgendwann wird so ein Excel auch zu unhandlich, ne?
Ja, gerade wenn man mehrere Standorte hat, ne?
Ja, genau.
Und auch mehrsprachig
die
Excel-Tabelle dann geführt wird.
Richtig, mehrsprachig, das ist halt auch eine Anforderung, wenn ich sowas habe. Kann ich das in Excel machen? Habe ich halt eine Spalte pro Sprache oder sowas oder eine Zeile pro Sprache, kann ich mir ja bauen? Schön ist das nicht, ne? Also schon schicker, wenn man dann eine vernünftige Anwendung hat, ne? Ist halt immer die Frage, wie viel Geld bin ich auch bereit auszugeben oder wie viel Know-how habe ich im Haus? Habe ich vielleicht jemanden im Haus, der mir so eine kleine Cloud-Anwendung dafür bauen kann? Oder muss ich das alles teuer kaufen, ne?
Nächste Frage, da geht es um Lieferantenmanagement. Was muss ich konkret tun, um meinen Lieferanten in mein ISMS einzubeziehen? Muss man die einbeziehen?
Ja, einbeziehen muss ich. Das ist ja, also Lieferantenmanagement ist auf jeden Fall Teil der Norm und gibt es eigene Annexpunkte für. Was total sinnvoll ist, ist, die Lieferanten zu kategorisieren. Also nicht alle Lieferanten über einen Kamm zu scheren. Das habe ich auch schon mal in Audits gesehen, die halt einfach gesagt haben, alle Lieferanten sind gleich und jeder muss das Gleiche machen. Was halt total schwierig ist, wenn ich dann Lieferanten habe, wo ich Büromaterial kaufe oder so, der Kaffeehersteller oder der Kaffeeladen, wo ich meinen Firmenkaffee kaufe, wenn ich von denen eine 27001 Zertifizierung verlange oder irgendwelche Verträge mit denen abschließen muss für Informationssicherheit, dann ist das eigentlich Unsinn und unpraktisch.
Viel zu viel Aufwand und auch nicht nötig.
Ja, macht viel Aufwand, aber macht das System nicht sicherer. Deswegen würde ich erstmal kategorisieren und mir überlegen, welche Lieferanten haben denn vielleicht Zugriff auf meine Kronjuwelen oder auf kritische Informationen. Welche gibt's Lieferanten, die ich an meine IT-Hardware lasse oder die vielleicht in unserem Netz mitarbeiten, so Unterauftragnehmer oder Freiberufler oder sowas. die würde ich auf jeden Fall in eine Kategorie kritischer einstufen als den Kaffeelieferanten oder den Lieferanten für Büroartikel oder sowas. Ne? Also kategorisieren reduziert erstmal den Aufwand. Ne? Wenn ich als Unternehmen vielleicht 10.000 Lieferanten habe, ist das ja auch eine Aufwandsfrage. Ne? Also wie lange brauche ich dafür, die alle ins Boot zu holen?
Die müssen ja auch auditiert werden und...
Die müssen auch auditiert werden und solche Sachen, genau. Und da kann ich halt sagen, okay, ich mache mal eine Kategorie für sonstige Lieferanten, die jetzt wirklich überhaupt keinen Zugriff auf kritische Informationen haben. Und die werden dann halt relativ einfach behandelt oder eigentlich gar nicht behandelt. Genau, dann ist es natürlich einfach bei der Lieferantenauswahl, wenn ich mir Lieferanten aussuche, die selber zertifiziert sind. Also ich könnte ja jetzt sagen, bei den kritisch kategorisierten Lieferanten sage ich einfach, eine Grundvoraussetzung ist eine ISO 27001 Zertifizierung oder TISAX oder was auch immer. Dann kann ich ja eigentlich davon ausgehen, die haben ISMS, das regelmäßig auditiert wird und kann halt einfach sagen, okay, für Lieferanten einer bestimmten Kategorie reicht es mir aus, wenn die eine ISO 27001 Zertifizierung haben und fertig ist. Dann muss ich mich halt nur noch darum kümmern, dass das Zertifikat aktuell ist. Das heißt, ich merke mir, was ist sein Zertifizierungsdatum, wann läuft bei ihm das Zertifikat aus und muss halt nur noch tracken, dass, wenn das alte ausgelaufen ist, dass ich prüfe, hat er ein neues. Ne? Das ist so der einfachste Fall. Ne?
Das wäre am bequemsten natürlich.
Ja. Genau, und bei besonders kritischen Lieferanten, Rechenzentrumsdienstleistern oder sowas, die vielleicht eine Zertifizierung haben, kann ich aber sagen, und da mache ich aber trotzdem nochmal einen Lieferantenaudit und möchte auch selber nochmal sicherstellen, dass alles so bearbeitet wird, wie ich mir das vorgestellt habe. Ne? Und grundsätzlich kann ich natürlich oder muss ich natürlich auch mit meinen Lieferanten Verträge schließen, muss sie auch auf Informationssicherheit verpflichten. Das heißt, ich muss eigentlich das, was so an der Schnittstelle zum Lieferanten passiert, also was bei uns im ISMS verlangt wird, muss ich halt auch von meinen Lieferanten irgendwo verlangen, wenn sie halt bei mir in Projekten mitarbeiten.
Und wenn man so ganz kleine Lieferanten hat, die aber sehr wichtig sind für Projekte, kann man die dann auch mit einbinden in das eigene ISMS, sozusagen Informationen von uns jetzt an die weitergeben oder Richtlinien.
Ach so.
Denen mit.
Ja, natürlich. Teilen. Wenn es ganz kleine Lieferanten sind, die sonst nichts haben, dann kann ich denen natürlich mal meine Richtlinien zur Verfügung stellen und die so ein bisschen dabei unterstützen. Also wenn es Lieferanten sind, die mir wichtig sind, und wichtig für die Erbringung meiner Dienstleistungen, kann ich denen natürlich ein bisschen aufs Pferd helfen. Klar.
Ja, eine Frage zu dem Audit. Wie läuft denn so ein Audit ISO 27000 ab und worauf muss ich mich da überhaupt einstellen bei so einem Audit? Was passiert da genau?
Ja, wie läuft das ab? Also das Erste, was ich natürlich tun muss, ist erstmal ein ISMS zu implementieren. Also ich denke mir, auf Basis eines Standards 27001 TISAX Grundschutz, baue ich mir ein ISMS. Also ich versuche den Standard zu verstehen und baue mir ISMS-Prozesse und implementiere Maßnahmen. Und was ich dann machen muss, bevor der Auditor kommt, ist, dieses ISMS muss eigentlich schon leben. Also ich muss das schon gestartet haben, die Nutzung des ISMS. Ich muss ein internes Audit gemacht haben. Ich muss ein Management-Review gemacht haben, weil der Auditor wird in der Regel das als erstes von dir verlangen. Du, der Auditor ist eigentlich da und das Erste, was er sehen will, ist eigentlich Management-Review und Bericht vom letzten internen Audit. Das ist so typischerweise das. Ja, den Auditor muss ich natürlich beauftragen. Die haben Vorlaufzeiten, also die Nachfrage nach Audits ist sehr groß und man muss da auch manchmal, weiß ich nicht, 4 Wochen, 8 Wochen oder länger drauf warten, bis die Zeit haben. Je nachdem, wie umfangreich mein Audit ist, brauche ich ja auch nicht nur einen Auditor, sondern manchmal kommen da auch 3 oder 4, wenn es große Firmen sind. Oder ich habe mehrere Standorte, da müssen noch Leute ins Ausland reisen, dann hat man natürlich einen entsprechenden Vorlauf. Also wenn ich anfange, ein ISMS zu implementieren, würde ich schon eigentlich gleich anfangen, mir so einen Zertifizierungsbuddy auszusuchen. Die haben in der Regel auch nochmal gute Tipps. Wenn ich mich noch nicht für einen Berater entschieden habe, dann kann man auch da mal fragen, ob die Erfahrungen haben mit oder gute Erfahrungen haben mit Beratern. Vielleicht auch schlechte Erfahrungen, ist ja auch keine schlechte Information, welchen Berater man besser nicht nimmt. Ne? Ja, also wenn ich so einen Zertifizierungsbuddy beauftragt habe, die Schritte, die ich eben erklärt habe, alle gemacht habe, dann würde das Audit starten. Das erste Mal dann mit der Erstzertifizierung. Aufregende Geschichte, wenn man dann selber der ISB ist und das alles verantwortet hat und dann vielleicht ein Jahr, wie jetzt bei uns, das ISMS gebaut hat und dann kommt der halt dann 1, 2, 3, 5 Tage, 15 Tage, je nach Größe des Unternehmens und fragt einen aus. Wir haben es ja das erste zusammen gemacht. Das fand ich schon sehr anstrengend und aufregend.
Intensiv, ja.
3 Tage lang waren es, glaube ich, waren es 3 Tage oder 4 Tage irgendwie.
Beim ersten Mal waren es 3 Tage, ja.
Beim ersten Mal waren es 3 Tage.
Inzwischen sind wir schon bei 5 Tagen.
Inzwischen sind wir schon viel mehr, genau. Da waren wir noch viel kleiner damals. Das war schon mega anstrengend. Den ganzen Tag kriegt man halt Fragen gestellt und muss halt genau überlegen, verdammt, wo habe ich das jetzt wieder dokumentiert? Inzwischen sind wir alte Hasen, würde ich sagen. Also jetzt alt im Sinne von erfahren.
Beides.
Bei mir jetzt auch alt im Sinne von alt. Und wissen das ziemlich genau und haben uns auch viele Listen gebaut. Also
wie man dem Auditor auch ein bisschen helfen kann, ne? Wenn man
eine
Liste vorbereitet hat mit Dokumenten und Gültigkeitsdatum und Versionierung, ne?
Genau, richtig. Das machen wir eigentlich immer vor dem Audit, dass wir eben eine Liste schicken. Das sind die Dateinamen, weil er muss in seinen Nachweisen ja immer dokumentieren, wie heißen die Dateien. Das sind die Dateinamen, das ist das Versionsdatum, das ist das letzte Änderungsdatum. Das kriegt er von uns halt vorher alles, damit er dann seinen Auditbericht relativ komfortabel erstellen kann. Ja, also das heißt, dann passiert die Erstzertifizierung. Das startet dann mit der Dokumentenprüfung. Das heißt, der Auditor verlangt vorher, dass man ihm einige Dokumente schickt, die sichtet der und prüft die dann und dann wird er halt auch die diese Phase 1, die Dokumentenprüfung wird auch Phase 1 genannt, dafür wird er auch vor Ort sein, wird sich dann ein paar Sachen angucken, wird auch einen Rundgang machen und sowas. Da kann das Audit schon beendet sein, wenn man
alles falsch gemacht hat,
also wenn man keine Risikoanalyse hat oder es gibt keine SOA oder sowas, dann kann das Audit da auch schon zu Ende sein. Dann fängt man nochmal von vorne an.
Es gibt ja auch in der Norm, in der Norm gibt es ja auch eine Auflistung, was als dokumentierte Information vorliegen muss, ne?
Genau, richtig. Das ist auf jeden Fall, wer jetzt keinen Berater nimmt, das alleine versucht, sollte auf jeden Fall das ein oder andere Buch lesen. Da können wir auch ein paar verlinken. Wobei man halt, wenn man nach 27.001 bei Amazon sucht, findet man da schon eine ganze Menge. Auf jeden Fall sollte man ein bisschen dazu gelesen haben. Und in der Norm gibt es so eine Formulierung, die heißt, muss als dokumentierte Information zur Verfügung stehen. Also wenn man nach dokumentiert zum Beispiel in dem Normtext sucht, im PDF-Dokument, dann findet man auf jeden Fall die Stellen, die man auf jeden Fall dokumentiert haben muss, weil man ansonsten gleich eine Abweichung kassiert. Genau. Dann kommt es nach dem Phase 1 Audit, kommt das Zertifizierungsaudit, also nach der Dokumentenprüfung kommt er dann zum Zertifizierungsaudit, ist dann vor Ort, macht eine Begehung, macht vielleicht auch eine Befragung von Mitarbeitern in verschiedenen Bereichen. Das macht der eine Auditor schlimmer als der andere. Sind aber eigentlich alles nur Menschen und in der Regel auch sehr nette Menschen, muss man eigentlich keine Angst vor haben. Trotzdem sollten die Leute, wo der Auditor halt die Begehung macht, die sollten schon grob über das ISMS Bescheid wissen. Also das Wissen haben, das sie für ihren Bereich brauchen. Also wenn er in der Personalabteilung ist, dann sollten die schon den Inhalt der Personalrichtlinie kennen. Oder wenn er IT ist, dann sollte man schon die Inhalte der IT-Richtlinie kennen und grob wissen, wie das mit dem Backup-Konzept funktioniert und solche Sachen. Oder wie man einen Sicherheitsvorfall meldet. Da gibt es eine Menge Fragen, die so ein Auditor typischerweise stellt. Ich weiß gar nicht, ob wir da, ich glaube, da haben wir auch eine Frage noch nachher, ne? Typische Fragen bei einem Audit.
Ja,
stellen wir mal zurück, sonst sagen wir das noch. Ne? Ansonsten sucht der Auditor dann nach Nachweisen oder Evidenzen, schreibt dann einen Auditbericht, das macht er zum Teil auch parallel. Also der sitzt da und muss ganz viel dokumentieren und am Ende macht er dann eine Empfehlung zur Zertifikatsvergabe, wenn alles richtig war. Wenn es gravierende Abweichungen gab, die zertifikatsverhindernd sind, dann macht er die Empfehlung halt nicht. Aber die Entscheidung macht dann so ein Gremium beim Zertifizierungsbuddy, nicht der Auditor. In der Regel folgt das Gremium, glaube ich, dem Auditor. Ich kenne jetzt keine Statistiken, aber bisher war es eigentlich so, wenn ich die Empfehlung gegeben habe, dann wurde auch das Zertifikat vergeben. Ja, und dann macht man meist schon einen Termin für das Überwachungsaudit ein Jahr später. und dann kommt danach das zweite Überwachungsaudit und irgendwann das Rezertifizierungsaudit nach 3 Jahren.
Nach dem Audit ist vor dem Audit sozusagen.
Genau, nach dem Audit ist vor dem Audit. Das ist völlig okay, nach dem Zertifizierungsaudit erstmal durchzuatmen und vielleicht mal einen Monat nichts daran zu machen. Aber dann muss man auch ganz schnell wieder den Anfang finden, damit das ISMS auch wirklich gelebt wird. Ne?
Mhm.
Genau.
Ja, noch eine Frage zu dem ISMS-Audit. Wie bereite ich mein ISMS-Team und wie bereite ich alle Mitarbeiter am besten auf ein Audit vor?
Mhm. Ja, da gibt es so die Aussage bei den meisten Audits, die man hört, ist, ein Audit bereiten wir nicht vor, wir sind immer vorbereitet auf das Audit.
So sollte es sein.
So sollte es sein. Ich glaube, dass das Quatsch ist. Die meisten Unternehmen bereiten sich vor. Das heißt, die informieren typischerweise ihre Mitarbeiter, dass dann Auditor da ist und solche Sachen. Das, so ehrlich muss man schon sein. Das passiert schon. Generell das ISMS-Team machen sollte, die sollten nochmal den Revisionsstand aller Dokumente prüfen. Also ist alles aktualisiert, was aktualisiert werden muss gemäß Richtlinie. Sind die Dokumente freigegeben, also in dem Status freigegeben, weil wenn ich so eine Richtlinie habe und da steht der Status auf in Arbeit oder Entwurf, dann ist das streng genommen für den Auditor eine Richtlinie, die nicht existiert. Also der schaut sich nur freigegebene Dokumente an.
Weil Änderungen müssen ja an Mitarbeiter weitergegeben werden.
Richtig.
Dann wäre es ja so, dass das nicht passiert ist.
Genau. Also für den sind eigentlich immer nur eingecheckte, freigegebene Dokumente relevant. Dann sollte man nochmal Risiken und Maßnahmen durchgucken. Also wie sehen meine Risikenlisten aus? Habe ich alle Risiken aktuell? Sind die Listen konsistent, dass man vielleicht, wenn man es mit Excel hat, dann nochmal filtert? Habe ich überall einen Bearbeiter eingetragen? Gibt es überall einen Risikoverantwortlichen? Sind Maßnahmen, die im Status in Bearbeitung sind und ein geplantes Erledigungsdatum haben, ist das geplante Erledigungsdatum auch wirklich in der Zukunft oder hätten die eigentlich vor 4 Wochen schon fertig sein müssen? Sind es aber nicht. Solche Sachen würde ich auf jeden Fall durchsehen. Ich würde auch auf jeden Fall einen Rundgang machen. Am besten nochmal einen Tag vor dem Audit nochmal durchgehen. Nochmal die Leute sensibilisieren. Ich gucke nochmal im Papierkörbe. Ich gucke nochmal, welche Feuerlöscher hängen da. Sind die Überprüfungsdaten in Ordnung? Also der Stempel. Ich gehe nochmal in den Serverraum, gucke, dass da nicht irgendwer auf die Idee gekommen ist, jetzt noch irgendwelche Kartons zwischenzulagern, so von wegen Brandlasten. Schau nochmal wegen Clean Desk Policy. Sehen die Schreibtische ordentlich aus und so, das mache ich schon. Würde auch die Mitarbeiter nochmal informieren, dass sie halt wissen, dass da ist jemand Fremdes im Unternehmen, dass da nicht gleich ein Sicherheitsvorfall draus aufgemacht wird. Typischerweise kriegt er ja auch irgendwie Besucherausweis oder sowas, ne? Und würde auch die Mitarbeiter nochmal auf die Schulungsunterlagen hinweisen. Manche sind sehr nervös. Da gibt es eigentlich keinen Grund für, weil die Auditoren sind auch keine Unmenschen. Aber trotzdem kann man ja da ein bisschen Sicherheit kriegen, wenn man sich die Schulungsunterlage, die für einen relevant ist, vielleicht nochmal eben anguckt.
Dass man die Mitarbeiter nicht so direkt einer Prüfungssituation aussetzt, ne?
Ja, genau.
Unvorbereitet ist ja auch nicht sehr nett, ja. Ja, auch die nächste Frage zum Audit. Welche Fragen stellt denn der Auditor, wenn er beim Rundgang hier durch die Räumlichkeiten streift?
Ja.
Oder gibt es Fallen oder gibt es irgendwas, was man nicht beantworten soll?
Also die jetzt, mit denen ich die Audits schon mal zusammen gemacht habe, die waren alle sehr zahm und ich bin das auch, glaube ich. Also ich stelle natürlich schon mal Fragen. Es gibt Leute, Auditoren, die stellen überhaupt keine Fragen, weil die merken, dass die Leute super nervös sind.
Und schon gar keine Fallen.
Und schon gar keine Fallen, genau. Es gibt aber sicherlich auch unhöfliche oder Menschen auf der Welt, die das sehr, sehr genau nehmen und sehr kritisch machen. Deswegen ist es schwer zu beantworten. Aber so ein paar Beispiele können wir ja mal nennen. Also ein typisches Beispiel wäre zum Beispiel, wann hattest du denn deine letzte ISMS-Schulung? Jetzt bist du im ISMS-Team, da ist das sowieso eine andere Geschichte. Aber das kann man ja ruhig mal fragen. Wann hast du denn die letzte Schulung gehabt? Man schreibt sich dann typischerweise auch den Namen auf, mit wem hat man da gesprochen, in welcher Abteilung. Und dann kann er dann wieder, wenn er wieder im Auditraum ist, also im Besprechungsraum ist, kann er mal gucken, ob das passt. Also es gibt ja irgendwie ein Schulungskonzept und dann kann er halt nachsehen, okay, ich war in der Personalabteilung, wann müssen die denn geschult werden? Also die müssen diese Richtlinie, den Inhalt dieser Richtlinie kennen und die müssen alle was weiß ich, 2 Jahre eine Auffrischungsschulung kriegen, kann man gucken, ob das passt, was da gesagt wurde.
Ja, man muss ja nicht das genaue, taggenaue Datum wissen, aber sagen, in dieser Periode war ich dran. Letztes Jahr.
Richtig. Wenn man schon ein bisschen kritischer gucken will, dann kann man ja auch mal gucken in den Listen des Schulungsmanagements. Okay, ich habe mit dem Herrn Meier gesprochen.
Hm.
Und dann kann man sich ja mal die Akte von Herrn Meier zeigen lassen.
Ja. War die wirklich letztes Jahr?
War das wirklich so? Ne? Ist das richtig oder ist das nur gefühlt letztes Jahr gewesen? Ist aber eigentlich schon viel länger her.
Ja.
Sowas kann man machen. Oder eine Frage wäre, wo findet man denn Antworten auf Fragen zur Informationssicherheit? Also wie kann sich der Mitarbeiter schlau machen? Wo ist das ESMS dokumentiert? Ne? Gibt es da ein SharePoint? Ist das in Confluence oder in sonst irgendwelchen Ordnern oder so abgelegt? Oder eine Frage wäre, was ist denn Sicherheitsvorfall?
Wenn
man da Beispiele hätte. Und wie meldet man den Sicherheitsvorfall? Was muss er denn tun, wenn er einen Sicherheitsvorfall hatte?
Ja, das musste ja jeder Mitarbeiter wissen, ne?
Ja, so. Richtig. Das muss
wichtig,
eigentlich jeder
ganz
Mitarbeiter
wichtig für
wissen.
Den Betrieb.
Genau.
Ja.
Oder welche Richtlinien sind für den Bereich relevant, in dem der Mitarbeiter arbeitet? Ja. Und eine Falle bei den Fragen ist eigentlich, also da würde ich jetzt bei Fallen würde ich jetzt gar nicht so annehmen, dass ein Auditor einem Mitarbeiter Fallen stellen will. Das, ich glaube, das macht keiner. Das ist dann auch ein Auditor, der wahrscheinlich gar nicht gerne gesehen wird. Oder wo dann die Folgeaufträge ausbleiben. Aber eine Falle jetzt so beim Beantworten dieser Fragen ist, dass man Fragen beantwortet, die gar nicht gestellt werden.
Man stellt sich selber eine Falle sozusagen, wenn man zu viel erzählt.
Man tappt selber in die Falle, die gar nicht gestellt wurde. Ne? Also, dass man anfängt, ins Plaudern zu geraten und dann irgendwelche schlimmen Geschichten erzählt, die man hätte gar nicht erzählen sollen. Also das ist so eine Falle, in die man tappen kann.
Ja. Was passiert denn, wenn man dann am Ende des Audits eine Abweichung hat?
Ja, wenn ich jetzt eine Normanforderung aus Sicht des Auditors nicht richtig erfüllt habe, dann kann es ja passieren, dass es eine Nebenabweichung gibt oder eine Hauptabweichung. Also Nebenabweichung wäre ja, dass eine Anforderung teilweise nicht richtig erfüllt ist. Oder eine Hauptabweichung wäre, da fehlt ein kompletter Punkt. Und dann ist es Hauptabweichung. Oder eine Nebenabweichung, die ich im letzten Audit hatte, habe ich im nächsten Audit nicht geschlossen. Dann wird sie auch hauptabweichend. Aber da gibt es verschiedenste Regeln und Regularien, will ich jetzt gar nicht alle erklären. Aber wenn ich jetzt einfach eine Nebenabweichung habe, also ich habe irgendwas nicht sauber gemacht. Ich habe jetzt zum Beispiel, der Herr Meier hat mir zwar gesagt, er hätte vor einem Jahr eine Schulung gehabt, die war jetzt aber 3 Jahre her, er hätte aber vor 2 Jahren die Schulung hätte haben müssen. Das wäre so eine klassische Nebenabweichung. Das wäre dann nicht ordentlich, das würde man dann dokumentieren. Vielleicht finde ich noch andere Beispiele von Leuten, wo die Schulung nicht aktuell gehalten wurde. Dann wird halt die Nebenabweichung dokumentiert, das macht der Auditor. Der Auditor gibt dann diese Abweichungsdokumentation dem ISB oder dem Verantwortlichen. Der dokumentiert dann eine Maßnahme, die zeigt er dann wieder dem Auditor. Das plane ich zu tun, bis dann und dann. Der Auditor sagt dann, ja, das passt und der Zeitrahmen ist in Ordnung. Vielleicht sagt er jetzt bei einem kritischen Ding oben, das kannst du jetzt nicht bis zum nächsten Audit liegen lassen, das muss schneller. Dann einigt man sich halt auf den Zeitrahmen, bis man das abgestellt werden muss und dann prüft man halt dann zu dem Zeitpunkt nochmal, ob die Nebenabweichung geschlossen ist, ne? Dann wird ja die Nebenabweichung geschlossen. Genau. Bei Hauptabweichungen ist es ein bisschen kritischer. Die müssen halt innerhalb von 90 Tagen geschlossen werden. Also da bei einer Nebenabweichung kann man auch sagen, es reicht, das bis zum nächsten Audit abzuschließen. Je nach Kritikalität allerdings. Ne?
Ist klar. Welche Awareness-Maßnahmen sind nachhaltig?
Ja, unsere Erfahrung hatten wir jetzt bei einigen Fragen schon mal erzählt. Also Geschichten erzählen hilft, ne? Von Sachen, die wirklich passiert sind. Also dann vielleicht Sicherheitsvorfälle, die passiert sind. Das hatte ich, glaube ich, in der ersten Folge gesagt, mit dem Karton, wo dann der Reinigungsdienst abends den Karton vor die Bürotür gepackt hat. Und das Büro war quasi unbeaufsichtigt betretbar, wenn man solche Geschichten erzählt. Dann bleibt bei den Leuten was hängen. Und das nächste Mal, wenn die ins Büro kommen, vielleicht abends nochmal irgendwas vergessen, kommen sie abends um 7 nochmal ins Büro und sehen dann, die Bürotür steht offen und die Putzhilfe ist nicht gerade direkt hinter der Tür am Putzen, sondern irgendwo anders im Bürobereich. dann ist denen zumindest klar, oh, das ist ein Sicherheitsvorfall, dann muss ich jetzt das ISMS-Team informieren und vielleicht auch eine Maßnahme ergreifen, also im einfachsten Fall den Karton wegnehmen und die Tür schließen. Das ist ja oft das, wo die Leute nicht direkt dran denken. So den Eimer unter die tropfende Dachrinne stellen oder sowas. Ne? Erstmal in Panik geraten. Also so Geschichten helfen total. Was man machen kann, sind so Phishing-Kampagnen, dass man so Fake-Mails an Mitarbeiter schickt und dann nachher auswertet und guckt, wie viele Leute haben geklickt auf diese Fake-Mails, die ja immer besser werden durch KI-Nutzung.
Das kann man ja auch anonymisiert machen. Ne? Man muss ja nicht unbedingt da jetzt persönlich zu dem Mitarbeiter gehen und sagen, du hast so und so viel Klick falsch geklickt.
Nee, es sagt ja, wenn man am Ende weiß, 20% der Leute haben geklickt. Also eigentlich ist die Klickrate ist uns zu hoch.
Ja, dass man dann Schulungs nochmal, noch eine Schulung mal nachschiebt oder zwischendurch nochmal schult.
Ja, genau.
Das Thema KI ist natürlich auch in aller Munde und auch hier trifft das wahrscheinlich auch, betrifft das ISMS.
Ja.
Hier kommt eine Frage, wie verändert künstliche Intelligenz das Informationssicherheitsmanagement und welche neuen Risiken oder Chancen entstehen durch KI?
Ja, ganz viele neue Risiken und Chancen, weil die gerade so Phishing-Geschichten viel, viel besser werden oder auch die Möglichkeit, Tools zu bauen, mit denen man Angriffe quasi durchführen kann, wird durch KI halt viel einfacher. Wir haben eine eigene Folge dazu gemacht, das ist die Folge 72. Deswegen würden wir hier jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, sondern hört euch die Folge 72 an, wenn euch das interessiert.
Die würden wir dann verlinken.
Die würden wir verlinken, ja. Folge, ja, findet ja jeder hier, der den Podcast hört, findet die Folge 72. Aber wir verlinken sie auch, ja.
Jetzt kommt die letzte Frage. Was sind die häufigsten Fehler bei einem internen Audit eines ISMS und wie kann man sie vermeiden?
Bei einem internen Audit jetzt, okay. Interne Audits macht das Unternehmen ja häufig selbst oder sie beauftragen irgendwie einen unabhängigen Dritten. Das geht auch. Man kann sie aber auch selber machen. Ist aber auch so ein Punkt, der immer wieder diskutiert wird. Wie unbefangen ist denn jetzt der Auditor, wenn er selber im Unternehmen arbeitet? Ist aber eine andere Diskussion. Die typischen Fehler sind eigentlich, dass man immer das Gleiche prüft. Also ich nehme den Bericht vom letzten Jahr und renne da einfach nochmal durch und gucke mir so neue Sachen nicht an. Das ist halt was, was man oft falsch macht. Man nimmt immer die gleiche Person, die das Audit macht. Also die Kombination aus beidem ist dann natürlich noch viel schlimmer. Die gleiche Person nimmt den Auditbericht aus dem letzten Jahr und guckt sich das gleich wieder an. Das ist halt kein effektives Audit. Das bringt dann nicht viel. Ne? Also wir machen ja, wir haben unser internes ISMS und wir haben unsere ISMS-Berater. Die eigentlich in zwei unterschiedlichen Bereichen arbeiten und meist nehmen wir einen von den Beratern, der bei uns das interne Audit macht und bemühen uns da auch durchzuwechseln, also dass das jedes Jahr von jemand anderem gemacht wird. Was halt auch passieren kann, ist, die Kompetenz des Auditors ist nicht gegeben, also der ist eigentlich gar nicht befähigt, ein Audit zu machen und sollte als Auditor schon irgendwie so einen Befähigungsnachweis haben, dass man vielleicht bei den meisten Schulungsanbietern gibt es solche Auditorenkurse, für die 27.001 oder für TISAX, dass man da mal so einen Kurs mitgemacht hat, um zu lernen, wie Audits durchgeführt werden. Und ja, häufiger Fehler ist halt, dass diese Kompetenz nicht gegeben ist. Ja, bei uns kann das gar nicht passieren, weil wir haben mal irgendwann Trainer gekauft und das gesamte Team geschult. Und daher haben die alle den Befähigungsnachweis und Audits gemacht.
Ja, das heißt, Unternehmen, die diese Situation nicht haben oder diesen Luxus nicht haben, sollten sich am besten jemand Externes nochmal dazu holen.
Ja, die können natürlich uns beauftragen. Geht.
Aber man ist immer natürlich die beste Lösung.
Immer die beste Lösung, keine Frage. Aber nee, man kann natürlich auch die internen Mitarbeiter auf so einen Auditorenkurs schicken. Der dauert, glaube ich, 5 Tage, kostet, weiß ich nicht, zwischen 2.500 und 3.000 Euro, glaube ich, so ein Kurs. Das ist schon ein bisschen Geld. Man macht am Ende eine Prüfung. Und man muss vorher mindestens so einen ISO 27001 Implementer-Kurs gemacht haben. So ist es bei den meisten Schulungsanbietern. Also wird sicherlich variieren, aber da, wo ich jetzt das gemacht habe, da war das so. Erst die Implementer-Schulung, dann die Auditoren-Schulung. Und ja, ist alles kein Hexenwerk, kann man bestehen. Ist jetzt nicht so schwer. Ja, kann man auf jeden Fall empfehlen, auch eigene Leute da entsprechend auszubilden.
Ja.
Ja. Man sollte halt gucken, dass es vielleicht nicht unbedingt jetzt immer Leute aus dem ISMS-Team sind, sondern vielleicht auch mal andere.
Mhm.
Ja. Das war die letzte Frage, ne?
Das war unsere letzte Frage oder das war eure letzte Frage.
Genau, richtig. Ich glaube, wir sind jetzt auch relativ durch mit den Fragen, die so über die letzten Monate gekommen sind. Falls wir denn doch irgendwas vergessen haben, schreibt uns einfach an podcast@isms-x-plane.de. Ansonsten sage ich vielen Dank für die Folge. Wir suchen immer noch neue Mitarbeiter. Wenn ihr uns nicht nur zuhören möchtet, sondern auch mit uns arbeiten möchtet, schickt einfach eine Bewerbung an bewerber@abba.de und wir werden uns dann auf jeden Fall melden. In den Shownotes werden wir noch ein paar Sachen verlinken, was wir heute alles hier so erwähnt haben. Ja, dann bis zur nächsten Folge.
Bis dann. Tschüss.
Abbat. Gemeinsam Freiräume schaffen.